Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Vor einem Jahr erschien Martin Musers viel beachtetes Kinderbuchdebüt »Kann nur wohl nie wahr sein, manchmal muss man einfach verduften« im Carlsen Verlag. Der zweite Teil »Kann nur wohl nie wahr sein, manchmal fliegt einem alles um die Ohren« liegt ganz aktuell in den Buchläden. Als Drehbuchautor, unter anderem für bekannte Serien wie »Unter Verdacht« und »Soko«, bleibt der Berliner Autor seinem Thema treu und erzählt spannende wie komische Alltagsgeschichten, in denen seine 10-jährigen Protagonisten Finn und Jola Ungerechtigkeiten auf der Spur sind, aber auch richtige Abenteuer bestehen. Gelesen werden beide Bücher vom Berliner Schauspieler Stefan Kaminski. Er verwandelt die beiden »Kann nur wohl nie wahr sein« Textvorlagen in kleine Hörspiele. Jeder Figur gibt er eine ganz eigene Stimme, wechselt ohne Probleme von Jolas Berlinern zum gebrochenen Deutsch der polnischen Großeltern und imitiert zugleich kongenial alle vorkommenden Geräusche. Karin Hahn hat sich mit Martin Muser in seinem Berliner Büro übers Schreiben von Kinderbüchern unterhalten.
Finn kann nicht fassen, dass er endlich allein von Neustrelitz nach Berlin fahren darf. Als sein Vater einen unerwartet lukrativen Auftrag erhält, setzt er den 10-Jährigen kurzerhand in den Zug. Was soll schon passieren? Finn hat ein neues Handy, seine Geldbörse, Papas Spezialstullen und eine Fahrkarte. Und Finns Mutter wartet am richtigen Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof. Alles kein Problem, denken Finns getrennt lebende Eltern. Doch dann steigt in Fürstenberg ein junger Mann zu, setzt sich zielsicher zu dem Jungen und zeigt ihm Kartentricks. Als der Fremde in Gransee aussteigt, ist Finns Rucksack samt Fahrkarte weg. Und das Abenteuer beginnt. Dieser Anfang erinnert natürlich an Erich Kästners Kinderroman »Emil und die Detektive«.
Die Parallele zu Erich Kästner ist offensichtlich und die hatte sich bei mir dann so ergeben, dass ich diese wahre Geschichte als Ausgangspunkt genommen habe. Ein Kind wird vom Schaffner aus dem Zug gesetzt, das hatte ich in einem Zeitungsartikel gelesen und dann war die Frage einfach, warum hat der Junge keine Fahrkarte? Und dann fand ich es natürlich als Geschichte schöner, dass sie ihm gestohlen wird, als dass er sie verloren hat, und die Parallele zu Kästner fand ich dann eigentlich auch schön und habe die ja sogar im Buch thematisiert. Also es ist eigentlich eher eine Verneigung vor Kästner.
Der genervte Zugschaffner übergibt Finn in Oranienburg zwei Polizisten, die irgendwie vom Pech verfolgt sind. Kaum mit dem Auto losgefahren, geschieht auch schon ein Unfall.
Schließlich erwachen die Polizisten aus ihrer Erstarrung.
Kann auch nicht wahr sein,
piepst der Runde und schaut in den Rückspiegel. Die Polizistin holt tief Luft, fingert ein Taschentuch aus der Jacke und tupft sich damit das Gesicht ab. Dann erst dreht sie sich um. Finn folgt ihrem Blick. Hinter ihnen steht ein Transporter. Die Motorhaube ist verbeult. Darunter strömt weißer Dampf hervor. Der Runde stößt schnaubend die Fahrertür auf.
Pass auf, sagt er. Nu klatscht es. Aber nicht Beifall.
In dem Laster, der auf das Polizeiauto aufgefahren ist, sitzen Onkel Wojciech und seine 10-jährige Nichte Jolla. Während die Erwachsenen hektisch debattieren, gesellt sich Jolla zu Finn und erzählt dem Ahnungslosen, dass er sicher auf der Polizeiwache in einer Gummizelle landen wird.
»Was würdest du denn machen?«, fragt er das Mädchen. Sagt sie und wippt wieder auf den Zehenspitzen.
»Verduften?«
»Du meinst abhauen?« Das Mädchen nickt.
»Ich würde doch mitkommen.«
»Aber«, sagt Finn zögernd und überlegt, ob das Mädchen vielleicht ein bisschen verrückt ist. Doch sie scheint es wirklich ernst zu meinen.
»Besser als Gummizelle«, sagt sie grinsend. »Außerdem ist es ja nicht mehr weit. Und ich muss auch dringend mal wieder in die City.«
Die Kesse Jolla, die in der City ihre ältere Schwester besuchen will, und der ruhige Finn fliehen vor der Polizei und begegnen auf ihrem 55 Kilometer langen Weg bis Berlin allen möglichen Leuten, die mal freundlich sind, ein bisschen eigenartig oder richtig fies. Als etablierter Drehbuchschreiber hatte sich Martin Muser mit der Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, auf unsicheres Terrain begeben. Immer wieder hat er den Text umgeschrieben, die Figuren verändert, neue Konstellationen ausprobiert und sich aber dann doch für einen Jungen und ein Mädchen in der vorpubertären Phase entschieden. Weitere Überlegungen betrafen die Figurensprache, die den aus Schwaben stammenden Martin Muser ziemlich herausforderte, und die passende Erzählperspektive.
Die Ich-Perspektive wollte ich um jeden Preis vermeiden. Ich bin ja letztendlich so ein bisschen reingefallen in das Genre Kinderbuch. Ich fand aber, dass viele Kinderbücher, die ich auch so in Erinnerung hatte, die alle so aus der Ich-Perspektive geschrieben waren, dass die mir oft so zu dicht dran waren oder so was Ranschmeißerisches haben. Und ich fand es einfach befreiend, diese personale Erzählperspektive zu haben und trotzdem die Möglichkeit, über Gedankenströme in die Figur reinschlüpfen zu können. Und es gibt so einige wenige Momente, wo es ja wie so einen göttlichen Draufblick auf die Geschichte gibt, also wo dann auch so diese Autoreninstanz sichtbar werden kann. Und diese Möglichkeiten zu haben, die man ja im Drehbuch so nicht hat, das fand ich eigentlich auch beim Schreiben sehr schön.
Sicher ist der hohe Anteil an szenischen und temporeichen Episoden dem Drehbuchschreiber geschuldet. Aber es fehlt doch nicht an stillen Momenten. Alles passiert im Präsens. Und so ist der Leser immer ganz nah an den Gedanken und glaubwürdigen Erlebnissen der beiden Protagonisten, ob sie auf einem Hochstand im Wald übernachten und einen Wolf sehen oder den miesen Rucksackdieb, der zu einer Rockerbande gehört, stellen. Charakterisiert werden die beiden Hauptfiguren durch ihre jeweilige Sprache. Bleibt Finn auf der hochsprachlichen Ebene, so berlinert Jolla, was das Zeug hält. Und sie erfindet ganz eigene, expressive Wortkombinationen.
Das weiß ich, dass ich als Kind das immer sehr gemocht habe, so diese Sprachspielereien. Und die habe ich einfach dann auch ausprobiert, so beim Schreiben. Und das ist so eine Entscheidung, ist es schön oder ist es nicht schön? Irgendwann wird es ja auch albern. Und das ist so eine Gratwanderung gewesen. Im zweiten gibt es Hallo Ponallo, was ich irgendwie auch einfach, ich finde, es klingt gut, es ist witzig.
Wenn Jolla sich richtig freut, dann ruft sie
Schappo Klappo!
Hüpft sie auf dem Bett herum und stößt an die Decke, dann sagt sie dazu
Klomschadong.
Und im Schlüppi, Jollas Bezeichnung, springt sie in den See. Da steht Finn noch beschämt herum und überlegt, welche Unterhose er denn heute Morgen angezogen hat.
Dieser Mädchentyp ist ja jetzt keine Erfindung von mir, seit Pippi Langstrumpf und so ist es ja gang und gäbe, aber es scheint immer noch auffällig zu sein, dass ein Mädchen so gestaltet ist, wie eben Jolla gestaltet ist. Ich wollte es einfach nur nicht so machen, dass Mädchen sich nur für Pferde interessieren und Mädchen für den ganzen emotionalen Part zuständig sind und die Sorgenden sind, sondern ich wollte eigentlich ein Mädchen schreiben, von dem ich denke, das hätte ich als Junge damals cool gefunden. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ist Finn so, wie ich gewesen bin als Kind und Jolla so, wie ich gerne gewesen wäre.
Jolla fasziniert einfach durch ihre innere Kraft und Hartnäckigkeit, die nicht nur die Erwachsenen zur Weißglut treiben kann. Mit Jolla kann Finn ausgelassen lachen und so richtig rumblödeln, ihr aber auch beweisen, dass er ein richtig guter Sachenfinder ist und ebenbürtiger Gesprächspartner, wenn es um so wichtige Themen wie Pubertät, Heimweh oder Klimaerwärmung geht.
Außerdem, glaube ich, ist es für Finn, der ja so aus so einer eigentlich schon geborgenen Familienverhältnissen kommt, ist es auch wie so eine Geschichte der Selbstermächtigung. Mehr als für Jolla, die sich das alles zutraut, ist es für Finn insofern auch ein bisschen Coming of Age im klassischen Sinne, dass er als Kind selbstständig wird.
Finn und Jolla schließen einen alten Traktor kurz und fahren eine kurze Strecke, bis der Tank leer ist. Sie begegnen hilfsbereiten dänischen Nudisten, einem uneinsichtigen Tankwart und einer herrischen Verkäuferin. Wie nebenbei schleichen sich in beide Granabonivasein-Geschichten auch ein paar gut verdauliche Wissensbrocken ein, zum Beispiel über die Wiedervereinigung, die polnische Geschichte, aber auch den Preußenkönig Friedrich II. Als Jolla und Finn auf die Idee kommen zu trampen, sitzt in einem kleinen Auto ein Mann in der Uniform des alten Fritz. Udo, der Berliner Stadtführer, nimmt die beiden bis Löwenberg mit und schon entspinnt sich ein Gespräch.
Der alte Fritz? Das war da der mit den ganzen Kriegen, oder?
Richtig, junge Dame, sagt Udo. Die Schlesischen Kriege und der Siebenjährige Krieg, die gehen auf mein Konto. Naja, da habe ich mich nicht nur mit Ruhm bekleckert. Ansonsten war ich aber ein ganz guter König. Und ein Philosoph. Eine Krone ist auch nur ein Hut, in den es reinregnet. Das habe ich gesagt. Guter Satz, ne?
Diese Infos, ich glaube, das ist ein Stück von mir. Also ich bin Lehrerkind und irgendwie gab es dann doch offensichtlich immer so noch diesen Impuls, dass man bei diesem Buch auch irgendwie was lernen kann, ja, über Geschichte, über Physik. Also im zweiten Teil gibt es ja mal diese Erklärung, warum ein Schiff schwimmt. Und es wäre diese Balance zu halten, also dass es so en passant drin ist und sich auch organisch aus der Handlung ergibt und trotzdem möglich ist, dass, wenn das so gelungen wäre, fände ich das schön, ja.
Nach ihrer glücklichen Ankunft in Berlin verabschieden sich Finn und Jolla als gute Freunde. Ein neues, wieder elternfreies Abenteuer erleben die beiden dann ein Jahr später im zweiten Teil. Kann aber nie wahr sein, manchmal fliegt einem alles um die Ohren. Finn ist in den Sommerferien zu Jollas Großeltern ins polnische Cedinia eingeladen. So wie alle Brandenburger Orte im ersten Kinderbuch real sind, so hat Martin Muser sich für das zweite die polnische Seite der Oder genau angesehen. Gefahren werden Finn und Jolla vom brummigen Onkel Wojciech, der immer so dubiose Geschäfte einfädelt und auch gleich weiter in die Ukraine tuckert. In Cedinia lernt Finn nicht nur Babsia und Jadek kennen, auch den kleinen Antek mit seinem dreibeinigen Hund Nuschki und Lasse und Bosse.
Es gibt diese beiden Brüder aus Berlin. In meiner eigenen Vorstellung so eben sind diese wohlstandsverwahrloste Jugendliche. Es sind aber auch die Jungs, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, vor denen ich immer Angst hatte. Diese großen Jungs, die so unfassbar böse sein können und so bedrohlich sein können. Und die da reinzuschreiben oder die als Teil der Geschichte zu nehmen, das hatte sich für mich irgendwann so ergeben. Ich hatte ganz viele Versatzstücke, eben diesen Polenmarkt mit den sogenannten Polenböllern, die Grenze, dann diese Schmuggelgeschichte, die hatte ich tatsächlich mal recherchiert. Es gab wohl einen Jungen, der irgendwie in Unmengen versucht hat, diese verbotenen Böller eben über die Grenze zu bringen. Und diese Auseinandersetzung mit den beiden Jungs ist für mich ja eigentlich auch eher ein bisschen ähnlich wie im ersten Band, auch so eine Ermächtigungsgeschichte. Geschichte von zwei Kindern, die Widerstand leisten gegen ein Terrorregime von diesen beiden Jungs.
Im Gegensatz zum ersten Band, der wie ein Roadmovie funktioniert, erzählt Martin Muser nun begrenzt auf eine Woche von Ferienerlebnissen an einem Ort. Finn lernt ein bisschen Polnisch, fängt gemeinsam mit Nachbarn und Verwandten einen jungen Bullen ein und baut gemeinsam mit Antek und Jolla ein Floß und alle drei schippern die Oder entlang. Als die Kinder jedoch den beiden aggressiven Jugendlichen begegnen, wird es wirklich gefährlich.
Als der Jetski an ihnen vorbeiheult, erkennen Finn und Jolla die beiden Fahrer. Bosse und Lasse Hardenburg. Die Brüder haben Finn und Jolla auch erkannt und legen sich nun voll in die Kurve. Sie rasen direkt auf das Floß zu.
Hilfe!
Ruft Antek ängstlich und nimmt Nuschki auf den Arm.
Die überfahren uns ja gleich!
Bosse und Lasse steuern knapp an dem Floß vorbei, das von den Wellen heftig durchgeschaukelt wird.
Festhalten!
Schreit Jolla und packt Antek. Finn versucht, das Floß mit einem der Äste zu stabilisieren.
Die Kackbratze und ihre Dorfdovis!
Ruft Lasse hämisch.
Ob die was schwimmen können?
Feixt Bosse und wendet erneut.
Das Floß kentert und schnell wird klar, der kleine Antek kann nicht schwimmen. Zum Glück rettet Finn den Jungen, der sogleich feststellt, dass sein dreibeiniger Hund verschwunden ist. Die Kinder sind empört und fordern eine Entschuldigung. Natürlich stellt Jolla in ihrer direkten Art Lasse und Bosse zur Rede, aber beide streiten im Beisein ihrer gleichgültigen wie arroganten Eltern alles vehement ab.
Finn und Antek treten den Rückzug an. Jolla zögert. Statt umzudrehen, macht sie dann noch einen Schritt vorwärts, beugt sich über den Tisch und spuckt Bosse und Lasse auf die Teller. Die gucken völlig baff.
Lasse und Bosse sinnen auf Vergeltung. Da wissen sie noch nicht, dass Jolla und Finn ihn bereits hinterher spionieren und auch nach Nuschki suchen. Zu gern wollen die beiden Kinder herausfinden, was die garstigen Brüder auf dem Polenmarkt in Hohenwutzen gekauft haben und im Schilde führen. Als es erneut zu einer bedrohlichen Szene kommt, ist jedoch Finn der Mutige und sorgt für Gerechtigkeit. Warmherzig singt Martin Muser ein Hohelied auf die Freundschaft. Mit seinem präzisen Blick auf alle Protagonisten erzählt der Autor von wirklichkeitsnahen Alltagsabenteuern, die heute so allerdings nur im Kinderbuch möglich sind. Mit einem Augenzwinkern baut er gängige Klischees auf deutscher wie polnischer Seite in die Handlung ein und lässt den zweiten Teil von »Kann er wohl nie wahr sein« an einem Schauplatz spielen, der im Kinderbuch, und das ist ein Gewinn, trotz geografischer Nähe kaum vorkommt.
Karin Hahn über den Kinderbuchautor Martin Muser. Die beiden Kann er wohl nie wahr sein Bücher werden auch vorgestellt bei uns auf deutschlandfunk.de.